endlich mal wieder einen Gast aus meiner Heimat und Lieblingsstadt Hamburg bei uns im Podcast. Tim von Dressler ist einer der Geschäftsführer von Ecom Brands. Der Name klingt natürlich ein bisschen generisch, aber dahinter versteckt sich tatsächlich ein breites Portfolio von unterschiedlichen Marken aus dem Bereich Rucksäcke, Taschen, Bekleidung, die auf Amazon, aber auch auf anderen Marktplätzen und im stationären Handel extrem erfolgreich geworden sind. Ich war überrascht, wie groß das Geschäft ist, vor allem weil man von Tim und Ecom Brands so wenig bisher hören oder lesen konnte. Sie waren so ein bisschen unter dem Radar, aber heute holen wir sie aus der Dunkelheit nach oben und erzählen einmal die ganze Unternehmergeschichte aus der Studenten-WG hin zum heute deutlichst achtstelligen Umsatz. Sehr profitables Geschäft, haben zwischendurch auch andere Firmen übernommen, sind immer sehr gut aus dem eigenen Cashflow gewachsen, wie sie das gemacht haben, was dabei gut funktioniert hat, aber auch das, was nicht gut funktioniert hat, hat der Tim mir sehr offen und ehrlich erzählt. Und deswegen geht's direkt los in die nächste Folge UnternehmerInnen der Zukunft mit Tim von Dressler von Ecom Brands.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Ja, das Wichtigste für uns ist, dass wir die Möglichkeit haben, uns mit dem Produkt zu differenzieren und am besten auch über das Design zu differenzieren, sodass der Kunde halt wirklich, wenn er so wie bei Amazon dann 20, 30 Ergebnisse sieht, auf den ersten Blick sehen kann, ah, das ist was, das suche ich, das gefällt mir. Und die Möglichkeit haben wir eben bei Rucksäcken und Taschen sehr stark. Ja, da sehen wir eine große Chance, auch gerade dieses Thema Design. Ne, dadurch, dass wir hier lokale Player aus Deutschland für den deutschen Markt in erster Linie sind, haben wir auch ein gutes Gefühl dafür, was der deutsche Kunde sich letztendlich wünscht und haben da vielleicht auch einen Vorteil gegenüber zum Beispiel Wettbewerbern aus Fernost.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Hi Tim.
Hi Jan, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du dabei bist. Ich war in der Vorbereitung auf diesen Podcast relativ erstaunt, weil ich mir eingebildet habe, als jemand, der jetzt seit 13, 14 Jahren in Hamburg eine nicht ganz kleine E-Commerce-Agentur betreibt, dachte ich eigentlich, alle Player, die in Hamburg so relevant E-Commerce machen, zu kennen. Aber ich gestehe und mache mich damit wahrscheinlich gleich unbeliebt, euch hatte ich nicht auf dem Schirm. Und das, obwohl ihr wahrscheinlich zu Fuß unter 10 Minuten vom Frontrow-Büro am Hauptbahnhof entfernt sitzt. Deswegen erzähl mir doch mal so ganz kurz der Elevator-Pitch, wer ihr seid und was ihr macht.
Ja, ich nehme es dir nicht übel. Wir sind da auch so ein bisschen unter dem Radar geflogen, haben gar nicht so viel darüber gesprochen, was wir gemacht haben, während wir es gemacht haben. Ich bin Tim, einer der Geschäftsführer von der Ecom Brands GmbH. Wir sind als Amazon-Seller gestartet, sind groß geworden in dem Bereich Rucksäcke und Taschen, auf den wir uns fokussiert haben und haben dann mit der Zeit das Ganze immer weiter ausgebaut, online quasi unsere Marken gebaut und sind dann mittlerweile auf sämtlichen Vertriebskanälen, die man sich so vorstellen kann, in unserem Bereich Zalando, About You, Online-Shop aktiv. Genau, und sind dabei, das als Team immer weiter auszubauen, sodass dann auch du in Zukunft über uns stolperst und merkst, da entsteht was.
Nach diesem Podcast kennt euch die ganze E-Commerce-Welt. Aber tatsächlich ist es so, dass ihr ja auch, wenn man jetzt einfach mal, naja, was man halt so macht in der Recherche, man guckt mal so ins Handelsregister, man guckt mal so auf LinkedIn, dann stellt man fest, ihr macht vermutlich irgendwo schon einen guten achtstelligen Umsatz und habt, wenn ich so auf LinkedIn gucke, eine gute zweistellige Anzahl an Teammitgliedern. Ich würde jetzt mal vermuten, so 30, 40 Kolleginnen und Kollegen seid ihr schon.
Ja, obwohl wir gar nicht so viel gesprochen haben, hast du gut geschätzt. Also wir sind jetzt circa 30 Mitarbeiter hier im Team auf jeden Fall. Und genau, umsatzseitig sind wir jetzt auch einige Jahre achtstellig, sind jetzt im Bereich so 20 bis 30 Millionen ganz grob unterwegs.
Okay, also schon relevantes Geschäft. Wir wollen gleich natürlich darüber sprechen, in welchen Segmenten ihr heute unterwegs seid und auf welchen Kanälen man eigentlich mit Rucksäcken und Co. 20 bis 30 Millionen Umsatz machen kann. Lass uns aber mal vielleicht einmal ein bisschen zurückspulen, wie eigentlich die Geschichte von E-Commerce Brands begonnen hat und wie du dann auch ein Teil dieser Reise geworden bist, weil wenn ich es richtig weiß, hast du die Firma ja nicht gegründet, sondern warst somit der erste Mitarbeiter.
Genau, so kann man es ausdrücken. Jonas, mein Partner, mit dem ich das zusammen mache, der hat das damals 2010 während des Studiums angefangen. Damals hieß es auch noch nicht Ecom Brands. Aber er hatte einfach gesehen, okay, da entsteht was. Ne? Es gibt die Möglichkeit, irgendwie online viele Menschen zu erreichen, Dinge zu verkaufen. Und dann hat er damals auf Alibaba nach einem Produkt gesucht, ist bei bunten Laptop-Hüllen mit Motiven gelandet und hat die dann anfänglich über eBay verkauft. Hat die aus seinem WG-Zimmer verschickt quasi. Damals haben wir zusammen gewohnt, also da haben wir uns kennengelernt. Ich habe auch die Anfänge so gesehen schon miterlebt, aber da haben wir teilweise noch belächelt, was er da gemacht hat auf jeden Fall. Aber das hat sich in der Folge sehr gut entwickelt, hat das dann stetig ausgebaut, hat dann neben eBay auch noch einen eigenen Shop gehabt damals schon. Und ja, dann die Produktrange eben sinnvoll erweitert. Dann gab es neben den Laptop-Hüllen, gab es dann irgendwann Messenger-Bags, Handy-Hüllen etc. Und 2012 ist er dann auf Amazon gestartet, um das auch mal auszuprobieren. Und dann hat Amazon sich ganz schnell zum größten Kanal entwickelt. Und so kam es dann auch, dass er dann entschieden hat, okay, er macht jetzt kompletten Fokus auf Amazon. Da erreicht er genug Kunden in Anführungsstrichen und kümmert sich eher darum, die Firma weiterzuentwickeln. Und einer dieser Schritte in der Weiterentwicklung der Firma war, dass er mich dann vor Ende meines Masters angesprochen hatte, ob wir das nicht zukünftig zusammen machen wollen. Und auch das ganze E-Com-Brands-Ding letztendlich mit Leben füllen wollen und wirklich online eigene Marken mit eigenen Produkten bauen. Ne, weil bis dahin, also die ersten Produkte, die waren noch quasi fertig eingekauft und wurden dann verkauft. Aber er hat da schon ganz klar gesehen, dass damit das langfristig Erfolg haben kann, da mehr Wertschöpfung passieren muss und wir da wirklich auch eigene Produkte und eigene Marken bauen müssen.
Okay, und dann hat er dich direkt aus dem Hörsaal rekrutiert. Das heißt, du hast de facto nirgendwo nach dem Studium mal angestellt gearbeitet, sondern sofort mit ins unternehmerische Risiko mit rein.
Genau, weder er hat irgendwo gearbeitet, noch ich habe irgendwo gearbeitet. Also klar, ich habe während des Studiums viele Jobs gemacht. Ich habe auch damals selbstständig Firmen beraten im Bereich SEA, also Google Ads. Das war auch so mein Hintergrund, Online-Marketing. Und dementsprechend hat das dann ganz gut gepasst. Er wusste aber von mir, dass ich auch Lust habe, was Eigenes zu machen. Und deswegen sind wir dann losgezogen zusammen.
Okay, und erzähl mal so ein bisschen, also mit den Laptop-Taschen und Handyhüllen ging es los. Mittlerweile habt ihr ein viel breiteres, sehr stark diversifiziertes Produkt und ja auch Markenportfolio. Erzähl mal so ein bisschen, wie dann so das weitere Wachstum und der Ausbau von Ecom Brands sich so entwickelt hat.
Genau, ab 2015 war tatsächlich unser Hauptthema erstmal Handyhüllen. Wir waren dann auch zwischenzeitlich Platz 1 für iPhone 6 Lederhülle. Also es lief auch ganz gut. Wir hatten da tatsächlich zwei Marken in dem Bereich, eine Echtledermarke und eine ein bisschen günstigere aus Kunstleder. Und die haben sich auch gut entwickelt und das war unser Fokus. Aber wir haben schon gesehen, dass das ein Produkt ist, wo es sehr schwer wird, auf Dauer sich zu diversifizieren und damit groß zu werden. Und haben zu der Zeit schon den Trend gesehen, dass ein Rucksack sich immer mehr zu einem Lifestyle-Produkt entwickelt und da, was sich tut, ist nicht mehr rein funktional irgendwie für die Schule oder für einen bestimmten Zweck, sondern es kommt im Alltag der Menschen an und es muss gut aussehen. Und da war zu der Zeit noch relativ wenig, auch gerade auf unserem Vertriebskanal, damals Amazon, gab es da relativ wenig Angebot. Und deswegen sind wir dann Anfang 2016 für 5 Wochen nach China geflogen, um Hersteller zu suchen und da auch erste Samples direkt zu machen und haben dann da tatsächlich einmal den Grundstein gelegt für Johnny Urban, unsere größte Marke, die Rucksackmarke quasi und parallel eine Handtaschenmarke Expatrier, wo wir uns so ein bisschen auf klassischere Handtaschenstyles fokussieren.
Und ist das bis heute so, dass ihr in China eure Produkte sourced?
Ja, nicht ausschließlich, aber zum großen Teil immer noch China und teilweise immer noch die Hersteller, mit denen wir damals angefangen haben, sind natürlich in der Zwischenzeit mehr geworden, aber wir haben echt super gute Erfahrungen mit China. Die sind sehr verlässliche Partner, entwickeln uns dann mit denen zusammen weiter, wachsen mit denen zusammen und ja, fokussieren uns da gerade sogar tatsächlich wieder ein bisschen mehr drauf, nachdem wir einige Jahre auch schon versucht haben, hier und da mal andere Länder zu testen, aber haben mit China einfach sehr gute Erfahrungen. Also wir kommen später sicherlich noch darauf, was wir heute alles so machen, aber beim Thema Bekleidung machen wir zum Beispiel was in der Türkei, was die Produktion angeht. Dann haben wir Vietnam mal getestet, das ist auch ein großer Produktionsmarkt für Rucksäcke, aber am glücklichsten sind wir tatsächlich in China.
Okay, Du hast es schon ein bisschen angedeutet, dass euer Produktportfolio heute viel breiter ist. Wonach entscheidet ihr denn so, in welche Kategorien ihr reingeht? Also was sagt ihr, was muss so gegeben sein, damit ihr sagt, interessanter Markt, interessante Kategorie, was muss so vielleicht an Sourcing-Synergien gegeben sein, was muss auf der Brandseite möglich sein, wie sieht da so euer Framework aus?
Ja, das Wichtigste für uns ist, dass wir die Möglichkeit haben, uns mit dem Produkt zu differenzieren und am besten auch über das Design zu differenzieren, sodass der Kunde halt wirklich, wenn er so wie bei Amazon dann 20, 30 Ergebnisse sieht, auf den ersten Blick sehen kann, ah, das ist was, das suche ich, das gefällt mir. Und die Möglichkeit haben wir eben bei Rucksäcken und Taschen sehr stark. So, da ist es ja sehr unterschiedlich. Ne? Da nicht jeder Kunde will die eine Handyhülle oder das eine Handy eben ganz gezielt kaufen, sondern ne, der eine braucht vielleicht ein bisschen was Größeres, die andere Kundin sucht was für einen feierlichen Anlass oder es muss irgendwie für die Arbeit sein und der Laptop muss reinpassen und dann gibt es noch gewisse andere Funktionen. Und so sind die Anforderungen so unterschiedlich und damit natürlich auch die Möglichkeit, in so einem Markt letztendlich Marktanteile zu gewinnen. Und ja, da sehen wir eine große Chance, auch gerade dieses Thema Design, ne, dadurch, dass wir hier lokale Player aus Deutschland für den deutschen Markt in erster Linie sind, haben wir auch ein gutes Gefühl dafür, was der deutsche Kunde sich letztendlich wünscht und haben da vielleicht auch einen Vorteil gegenüber zum Beispiel Wettbewerbern aus Fernost, die ja in den letzten Jahren auch mehr und mehr ein Thema geworden sind im Vergleich zu damals, wo wir 2015 gestartet sind.
Ja, ich hätte auch das Gefühl gehabt, dass gerade so Rucksäcke und funktionale Taschen, Weekender und ähnliches, dass da eine totale Flut gegeben hat. Also ich werde zumindest seit jetzt sicherlich Jahren auf Instagram einfach hart getargetet. Jeden Monat kommt eine andere Brand, die ich dann permanent in meinem Feed sehe. Deswegen hätte ich vermutet, dass das schon einer der sehr wettbewerbsintensiven Bereiche ist.
Ja, es ist ein knallharter Markt in dem Sinne. Also es gibt viel Wettbewerb, aber es ist, wie ich es gerade beschrieben habe, zum Glück auch ein relativ kleinteiliger Markt, ne, wo es schon starke Unterschiede gibt in dem, was gekauft wird und wo wirklich auch viele Marken irgendwie ihren Platz finden. Nichtsdestotrotz war es ein Markt, der einen starken Rückenwind hatte. Also dieser Trend zu Rucksäcken und Rolltop-Rucksäcken, was so unser Kernprodukt auch lange Jahre war und immer noch ist, der war schon sehr stark und das hat sich natürlich rumgesprochen. Und insofern war das schon populär, da in dem Bereich eine Marke zu gründen. Und da sind einige Marken auf jeden Fall auch noch unterwegs. Das Umfeld ist mittlerweile aber natürlich deutlich härter geworden, als es vielleicht in den ersten Jahren noch war. Deswegen, ja, wer weiß, vielleicht wirst du in den nächsten Jahren ein, zwei Marken weniger sehen, die da dich targeten.
Eine Marke oder zwei Marken, die ich sehr lange sehr stark wahrgenommen habe und die, glaube ich, auch einfach relevant groß geworden sind, kommen, glaube ich, aus dem Kölner Raum, Pingpong und Font-Off. Die habe ich sehr lange verfolgt und hatte immer das Gefühl, dass die gerade nicht auf Amazon und anderen Marktplätzen verkauft haben, zumindest anfänglich. Ich weiß gar nicht, wie es heute ist. Ihr habt euch ja bewusst für einen anderen Weg entschieden. Also für euch war Amazon eigentlich sehr früh der wichtigste Kanal. Wie ist denn euer Amazon-Setup heute? Du hast eben gesagt, aus Deutschland für Deutschland. Ich vermute aber mal, 20, 30 Millionen macht man mit euren Produkten wahrscheinlich nicht nur auf dem deutschen Markt.
Nein, wäre ja auch strategisch nicht so schlau, sich da einzuschränken, auf jeden Fall mit den Möglichkeiten, die man heutzutage hat. Wir sind eigentlich von Anfang an tatsächlich bei Amazon im Pan-EU unterwegs gewesen und haben das jetzt natürlich über die Jahre dann ausgebaut auf weitere Vertriebskanäle, vor allen Dingen dann Zalando und About You, die international eine Rolle spielen, die beide einen sehr großen internationalen europäischen Fokus haben, About You sehr stark in Osteuropa. Zalando in den Nordics, aber auch generell. Mit dem Online-Shop sind wir natürlich auch EU-weit aktiv. Wir machen stationären Handel, das auch in ganz Europa. Insofern sind wir da nicht auf Deutschland fokussiert, aber es ist, was die Rucksäcke angeht, schon noch der wichtigste Markt für uns auf jeden Fall. Mhm. Weil das ist schon was man sieht, dass der Rucksack-Geschmack, der ist schon sehr unterschiedlich in Deutschland versus zum Beispiel in Spanien oder so. Ne? Hier sind es schon größere Modelle, da sind es eher femininere, kleinere Modelle, die eine Rolle spielen.
Okay, interessant. Und designseitig, farbenseitig, sind das auch Unterschiede?
Jein. Also ich glaube, schwarz ist so die Farbe, die überall am besten funktioniert. Insofern ist es vielleicht gar nicht so unterschiedlich zwischen den verschiedenen Ländern. Design natürlich. Aber gerade Farben waren für uns auch ein Wachstumstreiber über die Jahre, dass wir da sehr früh angefangen haben, auch andere Farben anzubieten als jetzt nur den schwarzen Rucksack. Und gerade da das Rucksackthema bei Frauen lange ein Wachstumsmarkt war, dadurch, dass Frauen von Handtaschen umgestiegen sind auf Rucksäcke, spielte dieses ganze Thema verschiedene Farben, verschiedene Größen für uns eine riesige Rolle beim Wachstum.
Okay, und auf Amazon seid ihr ganz klassisch in einem 3P-Modell unterwegs als Seller. Ihr macht, vermute ich, FBA bei euren Produkten.
Genau, wir machen ausschließlich FBA, ja.
Und deckt ganz Europa ab mit Kernmarkt Deutschland.
Genau, richtig zusammengefasst, ja.
Ja. Wie sieht denn bei euch die operative Umsetzung von eurem Marktplatzgeschäft aus? Habt ihr alles in-house mit jetzt, glaube ich, knapp 30 Leuten, was du gesagt hast? Arbeitet ihr mit externen Partnern zusammen?
Nee, wir haben, was Marktplatz angeht, wirklich fast alles in-house. Also externe Partner sind dann eher Tools, die wir nutzen. Sowas wie BitX für die Ads zum Beispiel, um da die Gebote zu steuern. Was gibt's noch? So ein klassisches Tool, Helium 10. Solche Geschichten nutzen wir. Ne? Aber sonst haben wir im Marktplatzbereich, dadurch, dass es auch so der Kern ist, aus dem wir kommen, haben wir das immer noch tatsächlich alles in-house und decken das eigentlich auch mit einem relativ kleinen Team ab. Das ist jetzt vor kurzer Zeit auf 4 Personen gewachsen. Also das ist wirklich überschaubar für die Umsätze, die man auf Marktplätzen dreht. Das ist, glaube ich, auch generell eine Stärke, die Marktplätze haben im Vergleich zu einem Online-Shop, wo man eben sehr viele Leute braucht, sehr viel machen muss, damit da letztendlich auch was passiert.
Den Online-Shop gibt es ja aber trotzdem.
Den Online-Shop gibt es trotzdem.
Die Online-Shops, muss man ja sagen, ne? Für genau. Verschiedene Marken. Welche Rolle spielen die für euch umsatzseitig?
Eine immer größere, aber eine zu kleine, um es ganz kurz zu sagen. Also wir haben das Thema wirklich lange nicht groß genug gedacht oder nicht genug im Fokus gehabt. Es hat sich tatsächlich erst Anfang 2021 geändert, wo wir damals von Magento auf Shopify umgestiegen sind und wir dann endlich einen performanten Shop hatten, wo wir nicht mehr mit Themen wie Ladezeiten oder ähnlichem beschäftigt waren. Und ab dem Zeitpunkt konnten wir erst so richtig skalieren, was das Thema Onlineshop angeht. Leider war das schon nach dieser Zeit, wo die Facebook-CPMs noch so niedrig waren. Das heißt, wir sind da schon von Anfang an in einem harten Markt unterwegs gewesen, aber gerade bei Johnny Urban, was so die bekannteste unserer Marken ist, da spielt der Shop anteilig schon dann auch eine große Rolle.
Und was ist für euch so der strategische Background, warum ihr mehr Traffic in den Online-Shop schieben wollt? Man würde ja vermuten, Conversion und Co. ist sicherlich auf anderen Kanälen, insbesondere auf Amazon, deutlich höher. Und ihr habt jetzt ja kein so klassisches Wiederkaufsprodukt, wo man sagt, da ist jetzt CRM super wichtig, weil ich muss die Leute alle 3 Monate zu einer Wiederbestellung bekommen. Oder ist es eben doch so, vielleicht habe ich auch Unrecht, dass ihr auf bestehende Kunden sehr gut upsellen könnt über die Zeit und deshalb einfach wichtig ist, dass es auch eure Kunden sind?
Nee, du hast schon recht. Wir haben nicht das klassische Wiederkaufprodukt und wir sind da auch gar nicht so bedacht darauf, dass Kunden unbedingt im Onlineshop bestellen müssen. Also eigentlich sagen wir sind da, wo der Kunde sind und letztendlich ist es uns relativ egal, wo der Kunde bestellt. Trotzdem haben wir eine gewisse Wiederkaufrate und leben natürlich auch von einer gewissen Wiederkaufrate bei den Marketingkosten, wo sie mittlerweile sind und wo sie auch noch hingehen werden und arbeiten auch gezielt, was das Produktportfolio angeht, darauf hin, dass wir Produkte haben, die halt öfter gekauft werden als vielleicht einen Rucksack. Deswegen auch die Erweiterung dann im Bereich Bekleidung. Also letztendlich freuen wir uns natürlich, wenn jemand im Shop bestellt, aber es ist nicht was, wo wir aktiv gucken, wir wollen unbedingt, dass die Leute anstatt bei Amazon dann bei uns im Shop bestellen. Also so steuern wir es nicht. Wir brauchen den performanten Shop eher auch dafür, dass wir halt wirklich als Marke Werbung machen können und insgesamt die Marke größer machen können, weil wir sehen, das hilft uns auf allen Kanälen. Also auch die Marktplätze leben jetzt bei Johnny Urban, was im Vergleich zu zum Beispiel unserer zweiten Marke Larkson ein bisschen hochpreisiger ist, leben dann die Marktplätze auch von diesem Search-Volume für die einzelnen Brands. So. Mhm. Und das wird aktuell zunehmend wichtiger auch.
Ja, und wenn Brand für euch wichtiger wird, ich vermute mal, dass das auch so ist, weil einfach Wettbewerb jetzt auf den großen Plattformen immer intensiver wird, dass man dann eben auch Premium-Preise eben durch Premium-Qualität auch rechtfertigen will und das eben dann auch immer mit einer starken Marke zusammenhängt. Was sind denn für euch die Tools, die besonders gut funktionieren, um wirklich auch eine starke Marke aufzubauen und das Vertrauen in hohe Qualität zu kommunizieren?
Ja, insgesamt ist es schon so, dass wir sehr stark sind im Thema Produkt und auch Preis-Leistungs-Verhältnis entsprechend. Ist ein Pluspunkt bei uns und wir sind sehr stark im Thema Sales, was die Marktplätze angeht. Und dieses ganze Thema Marke aufbauen, dadurch, dass wir auch auf Amazon gestartet sind und das so ein bisschen nachträglich erst angefangen haben und verstärkt haben, ist das was, wo wir uns vergleichsweise immer noch am schwersten tun. Ne? Das heißt, da ist gerade der Fokus drauf, dass wir da insgesamt viel mehr machen müssen und viel mehr machen wollen. Aber das ist historisch gesehen auf jeden Fall noch der Punkt, wo wir uns am schwersten tun. Deswegen, ich kann sagen, was wir schon machen, was wir machen wollen, aber deutlich, deutlich wichtiger ist das, was wir machen wollen. Also für mich spielt da das Thema Social Media und Influencer Marketing eine große Rolle, was Marke angeht. Und wir wollen auch nächstes Jahr viel stärker rausgehen, wirklich physische Erlebnisse schaffen, Events und die dann digital wieder verlängern, weil ich glaube, das auch was ist jetzt, gerade wenn man irgendwie den Trend KI sieht, ne, so echte Erlebnisse werden da wieder wertvoller und da wollen wir hin als Marke auch, ne, mit Johnny Urban, ne, wir wollen irgendwie einen urbanen, aktiven Lifestyle letztendlich repräsentieren und das können wir am besten, wenn wir den auch selber leben und da auch unsere Kunden direkt zu einladen.
Ja, und man würde jetzt, glaube ich, immer vermuten, dass, also früher hätte man gesagt, das Beste, um Marken aufzubauen, ist Fernsehwerbung. Weiß ich nicht, ob man das heute noch, also auch erst recht für ein Produkt wie eures mit klassischer Fernsehwerbung machen würde, wahrscheinlich nicht. Aber Prime Video Ads, Video Ads bei YouTube, auf anderen Kanälen, das müssten ja eigentlich Dinge sein, die für euch extrem wertvoll sind, jetzt auf dem Weg stärker auf das Thema Marke zu setzen.
Ja, man hört ja auch von anderen D2C-Brands in letzter Zeit schon immer mal wieder von Fernsehwerbung. Wir sind tatsächlich noch nicht an dem Punkt angekommen, aber es scheint ja doch noch zu funktionieren, also so ist es nicht. Genau, für uns ist es eher, wenn wir sagen, wir fahren eine Branding-Kampagne, dann denken wir eher an YouTube zum Beispiel, um da Reichweite zu bekommen. Oder jetzt im Herbst haben wir das erste Mal tatsächlich auch Prime Video Ads getestet mit unserer Brand-Kampagne, die wir gefahren haben. Ist natürlich auch ein spannender Kanal, weil dann die Aufmerksamkeit vielleicht doch noch ein Tick höher ist als bei einer TV-Werbung.
Ja, und wahrscheinlich, weil einfach viel präziseres Targeting auf Basis von viel, viel stärkeren Daten und Zielgruppensegmenten möglich ist.
Definitiv. Aber natürlich muss man sagen, das bezahlt man auch gewissermaßen. Ne? Also der CPM ist dann entsprechend, wenn man genau targetet und solche Kanäle wie Prime Video Ads nutzt, auch vergleichsweise ein bisschen höher als jetzt im klassischen TV.
Mhm. Weil du eben schon mal kurz das Thema AI angesprochen hast, in einem anderen Kontext. Aber die Frage liegt natürlich trotzdem total nahe, wenn ihr insgesamt ein großes Business mit einem vergleichsweise kleinen Team managt. Wie stark hilft euch dabei heute schon AI? Wie gut helfen euch Automatisierungen, um einfach ein sehr leanes Setup zu haben?
Ja, zum leanen Setup gehört natürlich vieles dazu. Ne? Das ist in der Basis, glaube ich, noch stärker unser ERP-System und dass das mit allen Marktplätzen spricht und mit allen Vertriebskanälen spricht und dass das alle Daten auch entsprechend verarbeitet. Das ist so die Grundlage, um überhaupt letztendlich so ein Geschäft betreiben zu können mit mehreren tausend Produkten und Orders, ne, die dann irgendwie täglich verarbeitet werden.
Was nutzt ihr da als ERP?
Ja, das nennt sich Odoo. O-D-O-O, das ist eine ERP Open-Source-Software, die halt entsprechend individuell anpassbar ist und alle möglichen Konnektoren hat, die wir da nutzen. Genau, ist natürlich immer so ein Thema, so ein ERP-System. Es baut sich über die Jahre auf, dann ist es erstmal da und jetzt haben wir es aber Anfang dieses Jahres nochmal geupdatet und sind da dementsprechend gerade wieder in einer sehr neuen Version und up-to-date unterwegs. Genau. Ja. Aber lasst uns gerne auch mal auf das Thema KI gucken. Ne? Klar, wenn wir nach vorne gucken als kleine Firma, ist das, glaube ich, was uns hilft, so, ne? Dass wir halt mit unseren begrenzten Ressourcen dann in der Lage sind, noch mehr zu machen. Aktuell ist es überschaubar, würde ich sagen, wie wir es nutzen im Bereich Text. Ne? Da benutzen wir es klassisch, wenn wir jetzt die Produktlistings erstellen und vor allen Dingen, wenn wir sie übersetzen in die verschiedenen Sprachen. Wenn wir überall, wo Text im Spiel ist, sowas wie Newsletter oder so, da spielt KI schon eine große Rolle. Aber aktuell ist unser Schwerpunkt vor allen Dingen auf dem Thema Bild und Video, weil sich da in den letzten Monaten richtig viel getan hat. Also für mich war der Schlüssel da, dass Google Nano Banana vorgestellt hat. Das hat für uns alles verändert, weil vorher war es ja klar generative KI, die dann auch immer wirklich alles auch selbst generiert hat, so, was natürlich ein Problem ist, wenn du ein Produkt darstellen möchtest, sozusagen so wie es ist und dann was mit der KI machst und dann sieht das Produkt am Ende anders aus. Das war so ein bisschen die große Hürde, die uns davon abgehalten hat, bis dahin KI zu nutzen. Und mit diesem Update hat sich da aber viel gewandelt. Also auch wenn du jetzt auf unsere Websites gehst, dann wirst du eventuell hier und da KI-Content entdecken können. Also das ist für uns das absolute Fokusthema Bild und Video, weil da fließen natürlich viele Ressourcen rein. Wir launchen jede Woche neue Produkte. Alle Produkte brauchen natürlich Produktfotos. Aber zusätzlich zu den Produktfotos brauchen wir ja auch auf jeder Plattform eigenen Content, im Shop eigenen Content, in den Social-Media-Kanälen eigenen Content. Und das, wo wir es aktuell tatsächlich schon am stärksten nutzen, ist das ganze Thema Social-Media-Ads. Da haben wir halt die Möglichkeit, dann entsprechend im Ad-Design sowohl Statics als auch Videos da entsprechend viel darzustellen, was sonst deutlich komplizierter wäre.
Ist Social Media für euch der wichtigste Off-Plattform-Performance-Marketing-Kanal?
Ja, definitiv. Also das meiste Budget geht tatsächlich in Meta-Ads, also Facebook und Instagram und parallel dazu Google. Also so die zwei Klassiker, ne? Das sind auch die bei uns nur die größte Rolle spielen.
Und so für junge Zielgruppen TikTok?
Jein, also wir haben einen TikTok-Account, sind da auch aktiv, ist aber gar nicht so leicht. Also es gibt da natürlich super coole Beispiele von Firmen, die das richtig gut machen. Aber wir sind da aktiv, aber wir haben noch nicht den Durchbruch geschafft, jetzt was die Reichweite angeht, organisch. Und für Ads testen wir es hin und wieder mal Performance, mal wirklich Reichweite. Reichweite bietet sich insofern an, dass es relativ günstig ist. Aber auch Performance, also man kann verkaufen, aber unsere Erfahrung ist auf jeden Fall so, dass es aktuell noch für uns deutlich besser auf Facebook und Instagram funktioniert.
Ja, wir nehmen diesen Podcast jetzt auf kurz nach der Black Week. Und ich vermute mal, dass jetzt so das gesamte Q4 mit Black Friday, Cyber Monday, aber natürlich auch Weihnachtsgeschäft für euch auch Peak Season ist. Weil Rucksäcke und Taschen natürlich einfach auch super Weihnachtsgeschenke sind. Wie guckst du so auf das vierte Quartal und vor allem jetzt auch so auf die Deal Days? Wie war das für euch?
Ja, da bin ich gleich sehr gespannt auf deine Meinung, weil ihr da natürlich auch viele Einblicke habt in die Zahlen vor allen Dingen. Bei uns ist es ja so ein bisschen individuell. Aber ja, es ist interessant. Also es hat sich schon vieles getan im Vergleich zum Vorjahr. Meine Erwartungen für Black Friday waren tatsächlich recht verhalten. Gerade wenn ich jetzt auf Amazon auch als Kanal gucke, dann war jetzt der Prime Day Fall nicht so einfach zahlenmäßig. Und deswegen waren wir da so ein bisschen verhalten und ich bin tatsächlich positiv überrascht. Also insgesamt bin ich mit den Black Week Zahlen, was man auch immer genau als Black Week zählt, ich zähle jetzt mal den ganzen Aktionszeitraum, sage ich mal, bei Amazon war das ja der Donnerstag, die Woche davor bis zum Cyber Monday dann, bin ich sehr zufrieden, ne? Das erstmal als ja qualitatives Feedback. Von den Zahlen ist es natürlich immer sehr individuell, ne? Weil klar, die eine Marke, die bei uns letztendlich in den Monaten davor schon besser performt hat, die hat dann auch an Black Friday besser performt und die sich schwer getan hat, die hat auch an Black Friday sich schwer getan. Aber insgesamt, ja, ich würde sagen, besser als erwartet. Der Black Friday selbst war sehr stark dieses Jahr und der Sonntag danach und der Cyber Monday waren letztes Jahr sehr stark und waren dieses Jahr relativ schwach im Vergleich. Also da war so ein bisschen die Luft raus, hatte ich das Gefühl, kann aber natürlich auch daran liegen, dass wir insgesamt die Aktionen konsequenter mitgenommen haben und dann auch bei Kanälen wie Zalando diesmal von Anfang an schon mit dabei waren. Weiß man nicht, steckt man nicht drin, ne? Aber das sozusagen Black Friday sehr stark, Sonntag, Montag ein bisschen schwieriger, aber insgesamt deutlich besser als erwartet. Was so ein bisschen meine Sorge dann immer ist, was bedeutet das für das Weihnachtsgeschäft, ne? Wie groß ist jetzt der Effekt, dass Kunden wirklich ihre Geschenke schon während Black Friday kaufen und das immer mehr sich auf diesen Zeitraum fokussiert. Und da muss ich schon sagen, dass jetzt die ersten Tage nach Black Friday schon so ein bisschen Katerstimmung war, dass ja, dass es noch relativ zurückhaltend war, was die Umsätze nach Black Friday waren, anging. Witzigerweise bei uns in den Shops andersrum, aber ja, da steckt man echt teilweise nicht drin. Aber was, ja, okay. was kannst du da berichten?
Also ich finde, ich habe so wahrgenommen, dass es im Vorfeld eigentlich schon so eine Branchenstimmung gab. Black Friday, Cyber Monday, ist alles durch, ist tot, funktioniert nicht mehr. Das würde ich gar nicht bestätigen. Ist natürlich jetzt am Ende für jeden Kunden bei uns auch ein bisschen anders, aber wenn man versucht, mal so einen Trend zu sehen, dann würde ich sagen, dass es auf der Umsatzseite schon noch signifikant spürbar ist. Was wir aber auch sehen, zumindest so across the portfolio, ist, dass der Wettbewerb intensiver wird. Also du siehst es einfach dann an CPCs, an ROAS, der runtergeht. Du musst auf der Advertising-Seite mehr investieren, um dieses Wachstum auch mitnehmen zu können. Das wäre jetzt so meine Kurzzusammenfassung. Ist aber jetzt auch nichts, was wir jetzt, glaube ich, bei diesem Black Friday das erste Mal sehen, sondern ich würde sagen, das ist so ein Trend über alle Deal Days, den man jetzt so über die letzten Jahre eigentlich wahrnehmen kann.
Ja, das stimmt. Also die letzten Jahre waren Deal Days dann häufig auch ultra profitabel. Tatsächlich. Und ne, man brauchte auch, vor ein paar Jahren brauchte man auch gar nicht mal die riesigen Rabatte und es ging an den Deal Days schon hoch und auch die Ad-Konkurrenz war dann nicht an den Tagen so viel stärker als sonst, aber das hat sich schon gewandelt, weil jeder verstanden hat, wie wichtig diese Tage sind und jeder Kunde ist an diesen Tagen irgendwie unterwegs und am Shoppen und das sehen wir auch ganz klar in den CPMs, CPCs und auch im ROAS, ne, der dann eher, sag ich mal, den anderen Tagen, also normalen Sales-Tagen ähnelt, als jetzt wie früher, wo der an Black Friday plötzlich doppelt oder dreimal so gut aussah.
Ja. Lass uns doch noch mal so ein bisschen gucken. Ich meine, ihr habt jetzt ja schon eine beeindruckende Wachstumsstory über gut 15 Jahre hingeschrieben. Also ein wahnsinnig langer Zeitraum. Und ich bin mir sicher, ihr habt noch viel vor, wie ihr auch weiter wachsen wollt. Das, was in diesem Podcast schon häufig besprochen worden ist und irgendwie, wo alle mir denken, es liegt total nahe, weil es so ein großer Markt ist, ist das Thema USA. Auch da werden ja ausreichend Rucksäcke und Taschen genutzt, gekauft, getragen. Ist das für euch ein Thema?
Ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Also klar, das ist das Erste, woran man denkt, wenn man einen großen Markt im Kopf hat. Und das ist auch sicherlich das Interessante. Wir waren witzigerweise von 2015 bis circa 2020 in den USA auf Amazon aktiv. Auch mit allem, was wir hatten quasi. Wir hatten unser komplettes Setup gespiegelt. Wir hatten einen Third-Party-Warehouse in Kalifornien, haben von da aus dann die Ware zu Amazon geschickt und haben das wirklich 1:1 auch da gespielt. Hat auch insofern funktioniert, dass wir da gewisse Umsätze gemacht haben. Ich weiß gar nicht mehr genau, auf jeden Fall irgendwie mittlerer sechsstelliger Bereich, sowas um den Dreh. Und waren auch profitabel. Aber ja, es war im Vergleich zu Europa, wurde es dann mit der Zeit immer irrelevanter. Und ja, der Konkurrenzdruck wurde dort auch noch stärker und ja, es hat dann auch Fokus von unserem Europageschäft weggenommen, sodass wir gesagt haben, für uns macht es mehr Sinn, hier erstmal eine starke Marke zu werden und hier groß zu werden und nicht diese doppelte Komplexität zu haben. Und dann kam dazu, dass in der ersten Trump-Amtszeit ja dann auch Strafzölle für Produktion in China eingeführt wurden. Die haben uns natürlich auch nicht geholfen, dadurch, dass wir in China produziert hatten. Und da kamen dann so ein paar Dinge zusammen, dass wir gesagt haben, okay, komm, wir lassen USA erstmal und fokussieren uns hier auf Europa und die eigene Firma aufbauen. Nichtsdestotrotz schied man natürlich immer mal wieder rüber. Man sieht auch den ein oder anderen Mitbewerber, der in den USA aktiv ist. Und es gibt sicherlich Wege, aber man muss sich schon bewusst sein, dass gerade wenn man irgendwie den Weg, den wir damals gegangen sind, gehen will, also über Amazon verkaufen, der Wettbewerb ist nochmal um ein Vielfaches härter als hier in Deutschland. Und man hat natürlich weiterhin die Zollthematik, ne, die es auch nicht leicht macht.
Und trotzdem werdet ihr ja weiter wachsen wollen. Ist das dann eher das Ziel, noch mehr Marken auszurollen? Sind es dann mehr Märkte in Europa oder auch vielleicht über Europa hinaus, wenn man jetzt USA mal weglässt? Also wo ist so die Roadmap für E-Commerce-Brands für die nächsten 3 bis 5 Jahre?
Ja, mehr Marken ist sehr unwahrscheinlich tatsächlich. Ne, dass das einfach dann von der Komplexität, merkt man das dann doch, auch wenn man jetzt nicht für jede Marke die volle Klaviatur vielleicht im Marketing spielt oder so, trotzdem, auch je größer man ist, desto weniger Impact hat dann ja eine neue kleine Marke erstmal und trotzdem muss man da viel Aufwand für betreiben, also das eher nicht. Für uns ein großes Thema und das ist eigentlich das, wo wir historisch auch am stärksten durchgewachsen sind, ist immer das Thema Portfolioerweiterung, also wirklich neue Produkte. Da ist immer noch unser größter Wachstumstreiber, weil der sich natürlich auch in allen Kanälen dann entsprechend auswirkt. Das ist das eine. Das andere ist das Thema B2B und Internationalisierung. B2B ist mittlerweile wieder attraktiv für viele D2C-Brands, weil einfach jeder merkt, die Margen im Direktvertrieb irgendwie mit dem eigenen Online-Shop werden kleiner und der Marketingdruck steigt. Und da ist einfach B2B ein planbarer Kanal, wo man halt gewisse Umsätze und Erträge erzielen kann, wenn man eben die Markenarbeit auch online schon macht. Und es ist natürlich trotzdem auch noch was, wo Kunden auch Marken entdecken können. Das heißt, es verstärkt sich gegenseitig. Das ist ein wichtiges Thema für uns, wo wir nächstes Jahr deutlich Gas geben werden auf jeden Fall. Und das Dritte ist dann das Thema einfach Marke, Markenbekanntheit. Das ist ein ganz großer Schlüssel für uns, gerade mit Johnny Urban, wo wir eigentlich den größten Hebel sehen, weil das auch wieder was ist, was letztendlich alle Kanäle und den Verkauf aller Produkte letztendlich positiv beeinflusst, wenn wir das geknackt bekommen.
Ja, ich habe wahrgenommen, dass ja auch das Thema M&A bei euch mal eine Rolle gespielt habt. Ihr habt mal, glaube ich, mindestens eine Marke, die kannte ich tatsächlich auch, Oak25, habt ihr mal gekauft.
Ja, die beiden Oak25-Gründer, Jakob und Emil, haben es anders gemacht als wir damals. Die haben darüber gesprochen, was sie gemacht haben und dementsprechend sind die in der Startup-Szene ein bisschen bekannter und Oak25 als Marke auch ein bisschen bekannter. Wir haben das auch natürlich auf dem Schirm gehabt. Ey, da ist noch eine Hamburger Rucksackmarke, super cool, wie die das machen. Sprechen darüber, über jeden Schritt eigentlich ihrer Arbeit. Deswegen waren wir da nah dran. Und dann gab es aber irgendwann ja den Punkt, wo es dann zu Liquiditätsschwierigkeiten kam, was dann auch bei LinkedIn geteilt wurde oder ähnliches. Und da habe ich mal über einen gemeinsamen Kontakt angeklopft, mal gesagt, so, ne, falls es wirklich jetzt bei den Schwierigkeiten bleiben sollte und keine kurzfristige Lösung gibt, ne, dann sollten wir auf jeden Fall mal sprechen, sollten wir eine Lösung suchen. Glücklicherweise hat die Aktion dann aber so gut gefruchtet, dass wirklich viel Liquidität reinkam und die beiden dann in der Lage waren, selber weiterzumachen. Sich dann aber später dazu entschlossen haben, den Weg zu gehen, die Marke zu verkaufen und nochmal ihr nächstes Business quasi in absehbarer Zeit zu starten. Genau, und wir haben uns das angeguckt, wir finden das spannend, weil es eben klar positioniert war, also voll auf diesem Thema Sicherheit im Straßenverkehr, reflektierende Rucksäcke, die aber stylisch zu machen. Es war eine andere Zielgruppe, ein anderer Preispunkt und ja, so haben wir das dann gewagt, dieses M&A-Thema mal zu machen und eine andere Firma zu übernehmen. Und auch wenn es eine kleine Firma war, ist es schon was uns, weil wir auch noch nicht riesig sind, insofern dann schon herausfordert und sich schon operativ bemerkbar macht, dass man das dann doch erstmal integrieren muss. Und das ist jetzt 2 Jahre her und wir sind jetzt irgendwie, ja, dieses Jahr an dem Punkt, dass wir sagen, okay, jetzt haben wir das so erstmal da, wo wir es haben müssen und von da aus können wir jetzt das Ding wieder ausbauen und groß machen.
Okay, aber M&A ist jetzt für euch keine wirkliche strategische Stoßrichtung, sondern war so ein bisschen jetzt einfach opportunitätsgetrieben.
Genau, opportunitätsgetrieben. Ich würde es auch für die Zukunft nicht ausschließen auf jeden Fall, weil es natürlich schon auch Wachstum bringen kann. Aber ja, wir haben auch gesehen und sehen auch, dass es generell eine Komplexität mit sich bringt. Und wenn es vom Kerngeschäft ablenkt und wir da noch nicht in der Lage sind, das parallel zu machen, ohne dass unser Kerngeschäft darunter leidet, dann ist das halt entsprechend schwierig. Aber gerade in so, jetzt vielleicht nicht im Rucksackbereich, da ist es eher unwahrscheinlich, dass wir da nochmal tätig werden. Aber in dem Bereich Bekleidung, wo wir jetzt ja so ein bisschen auch unsere ja, Füße ins Wasser halten, so ein bisschen. Ne, wenn es da natürlich hilft, Wachstum zu beschleunigen oder ähnliches, dann ist das was wir uns angucken würden.
Jetzt war bei den Oak25-Jungs war vor allem Liquidität ein Thema. Das wäre jetzt auch genau meine Frage noch an euch gewesen. Wenn man ja auch in relevanter Größenordnung schnell wächst, immer wieder Ware vorfinanzieren muss, wie löst ihr das? Arbeitet ihr da mit Finanzierungspartnern? Konntet ihr das und könnt ihr das immer aus dem Cashflow machen? Habt ihr Habt ihr externe Investoren drin, die da Eigenkapital geben?
Ja, wir haben es tatsächlich fast immer aus dem Cashflow gemacht. Vielleicht gab es mal einen kleineren Bankkredit in der Zwischenzeit für eine Überbrückung oder so, aber eigentlich haben wir es größtenteils aus dem Cashflow gemacht. Bedeutet aber auch, dass man schon limitiert ist, was das Wachstum angeht. Also wir haben uns dann über mehrere Jahre jeweils verdoppelt, aber viel, viel schneller wäre auch schwierig gewesen. Also wir waren dann schon sehr oft an dem Punkt, wo das Bankkonto wieder leer war.
Und habt ihr, ich bin mir sehr sicher, in der Corona-Zeit, als so die Trasios und Seller Xs und wie sie alle heißen, die ganzen FBA-Aufkäufer, wie wild durch die Lande gezogen sind, da bin ich mir sehr sicher, dass der eine oder andere auch mal bei euch geklingelt hat. Habt ihr da jemals gezuckt und überlegt, das zu machen?
Ja, wir haben sehr viel Post bekommen in der Zeit, wie du dir denken kannst. Das war einfach eine besondere Phase, glaube ich, in dem Markt. Aber nee, wir haben uns das tatsächlich, glaube ich, nicht mal angeguckt. Oder auf jeden Fall haben wir nie uns das angehört und mit jemandem aus dem Bereich gesprochen. Aber spezifisch deswegen, weil wir diese Gruppe nicht als einen Käufer für uns gesehen haben. Dafür waren wir an dem Punkt schon so ein Stück zu weit, waren zu gut diversifiziert, waren schon in allen Vertriebskanälen. Das heißt, so die klassischen Wachstumshebel, die dann auch angesetzt wurden, ne, dass das vielleicht dann auf andere Plattformen gebracht werden kann oder, die hätten bei uns jetzt nicht so viel bewirkt in dem Moment. Und ich glaube auch, die Bewertungen, die da gezahlt wurden zu der Zeit, letztendlich gerade in dem Bereich, wären dem nicht gerecht gewesen, was wir dann schon gemacht hatten als Marke und auch über die Vertriebskanäle, die wir schon hatten. Das war, glaube ich, eher, was reine Amazon-Marken betroffen hat.
Was ist denn euer Long-Term-Game? Also ist das Ziel, irgendwann die Marken einzeln oder die gesamte Gruppe zu verkaufen, oder ist das, was du sagst, das mache ich auch noch die nächsten 30 Jahre?
Ja, wir denken grundsätzlich als Gruppe und weniger an den einzelnen Marken. Dadurch, dass wir auch mit den Marken irgendwie in einem Markt unterwegs sind, würden wir uns so ein bisschen schwer tun, eine einzelne Marke, glaube ich, abzugeben, die dann mit uns selbst im Wettbewerb stehen würde in der Folge. Deswegen denken wir da eher als Gesamtfirma. Und ja, sag niemals nie. Also wir bauen die Firma auf jeden Fall so auf, dass sie gut funktioniert und dementsprechend mit uns oder ohne uns gut funktionieren würde. Aber ich habe jetzt keinen Plan B. Also du wirst mich hier auf jeden Fall noch einige Zeit sehen. Und der Plan ist, die Firma groß zu machen und da dauerhaft Spaß zu haben, mit allen Mitarbeitern ein cooles Umfeld zu haben, in dem wir alle wachsen können. Und Wachstum ist halt auch wichtig, damit auch jeder Mitarbeiter wachsen kann. Und unser Ziel ist da wirklich langfristig der größte Anbieter im Bereich von Lifestyle-Rucksäcken in Europa zu werden. Also schon sehr ambitioniert. Da müssen wir auch noch ordentlich dran arbeiten, da haben wir noch einiges vor uns. Aber ja, auf jeden Fall einer der Top 3 erstmal im deutschen Markt zu werden. Ist auf jeden Fall ein Zwischenziel für uns. Also da haben wir noch einiges vor. Deswegen beschäftigen wir uns da jetzt nicht groß damit, ob da irgendjemand dann anklopft oder nicht.
Das lassen wir als perfektes Abschlussstatement genau so stehen. Ich finde es eine super Story. Wirklich, glaube ich, bisher auch ungehört. Ne? Also du hast es ja gesagt, ihr wart, glaube ich, total quiet unterwegs. Vor allem gemessen daran, was ihr da wirklich für relevantes Business aufgebaut habt. Ich freue mich, dass wir die Geschichte jetzt hier in dem Podcast mal so erzählen konnten. Ich bin mir ganz sicher, nach dem Podcast, der eine oder die andere wird sich bei euch mal melden, aus unterschiedlichsten Gründen, einfach weil es eine super Firma ist. Als Hamburger freut es mich auch einfach, dass ihr in Hamburg sitzt. Das tut dem Hamburger Ökosystem auf jeden Fall richtig gut. Und würde mich freuen, wenn wir eure Reise hier im Zweifel auch in diesem Podcast über die nächsten Jahre weiter verfolgen.
Sehr, sehr gerne, ja. Ist auch auf jeden Fall nicht geheim, ne? Also wir sprechen auch darüber. Wir haben es nur nicht forciert in dem Sinne. Also ja, vielen Dank, dass wir die Story hier erzählen konnten. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in Hamburg demnächst mal über den Weg laufen.
So machen wir es. Bis dahin gibt es für alle Hörer und Hörerinnen noch mehr Infos zu Tim und Ecom Brands, wie immer unter amazon.de/podcast. Wenn es euch gefallen hat, dann geht in den Podcast-Player eurer Wahl. Lasst uns eine Bewertung, ein Like, ein Follow da, dann verpasst ihr keine weitere Folge. Wir haben heute gelernt, es gibt nicht nur die obvious Folgen, sondern man hört hier auch Brands und Unternehmer und Unternehmerinnen, von denen man vielleicht vorher noch gar nichts wusste, die aber wirklich super Business machen. Also folgt uns, in 14 Tagen gibt es die nächste Folge. Und bis dahin, Tim, vielen Dank und viele Grüße tatsächlich in die Nachbarschaft.
Vielen Dank, ciao.
Ciao, ciao.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.